Radio WMW. Zukunft im Ohr. Der Podcast über die Welt von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge. Ich bin Daniel Krawinkel und möchte euch mitnehmen in die nachhaltige Welt von morgen. Wir sprechen über innovative Ideen, inspirierende Geschichten und praktische Tipps, die uns helfen, unseren CO2-Ausstoß zu verringern. So können wir zusammen einen positiven Einfluss nehmen auf die Welt, in der wir leben und die ja auch für unsere Kinder und Enkelkinder noch lebenswert sein soll. In der letzten Folge ging es um Nisthilfen für Wildbienen, wie wir sie selbst bauen können und warum die meisten in Baumärkten und Co. eigentlich Schrott sind. Hört da gerne auch mal rein. Jetzt geht's ums Heizen. Ab dem späten Herbst und natürlich auch im Winter geht's gar nicht ohne Heizung. Aber einige aktuelle Statistiken zeigen, eine warme Wohnung ist für über 5 Millionen Menschen in Deutschland alles andere als selbstverständlich. Die können sich die hohen Kosten einfach nicht leisten. Wir schauen deshalb, was können wir machen, um bei den Kosten zu sparen. Das hilft uns und natürlich ganz nebenbei auch dem Klima. Hermann Josef Schäfer ist Architekt und Energieberater und hat einige Tipps für uns.
Ja, ganz wichtig ist halt, dass man sich über die Temperatur in den Räumen Gedanken macht. Man hat so als Faustregel, dass man pro Grad Celsius mehr oder weniger Raumtemperatur 6% mehr oder weniger Energieverbrauch hat. Das heißt, wenn man schon mal das Budget hat und nicht viel Geld hat oder keine Möglichkeiten sieht, an seinem Gebäude zu optimieren oder in anderer Weise Energie zu sparen, sollte man also sich Gedanken machen, ob man nicht wirklich die Raumtemperaturen tendenziell absenkt. Denn sie können 12% sparen, wenn sie einfach auf 2 Grad Raumtemperatur verzichten. Das ist durchaus leistbar und die Leute werden ihnen nicht abends die Bude verlassen, weil die sagen, nee, das ist so kalt bei dir, sondern es ist auch bei 19 oder 20 Grad noch ganz schön zu Hause.
Ja, und das Sparpotenzial ist schon enorm. Auch wenn es nicht ums Geld geht, fürs Klima können wir so wirklich einiges machen. Was kann jeder schnell einsparen?
Also 5-10% halte ich ohne größeren Invest für möglich, indem man sich über sein Nutzerverhalten Gedanken macht, über die Raumtemperaturen. Wenn man dann Thermostatventile kauft, vielleicht ein bisschen Wärmedämmung an Stellen bringt, wo es nicht viel kostet, zum Beispiel im Bereich der Rollladenkästen mal diese Kästen aufmacht und mal guckt, ob man da nicht noch ein paar Styroporplatten reinbringen kann. Mal prüft, ob man zwischen dem Heizkörper in die Heizkörpernische noch eine Wärmedämmung einbauen kann. Unter der Kellerdecke ein paar Styroporplatten klebt. Dann ist man sicherlich auch bei 10-15%, aber dann wird es eben relativ teuer, weil dann kommt eben der Handwerker und der Energieberater und dann müssen bauliche Maßnahmen durchgeführt werden.
Da gehen wir jetzt mal ganz in Ruhe rein. Also was wir tun können, um mit möglichst wenig Aufwand ein bisschen was zu sparen, ist die Raumtemperatur senken. Das ist wirklich am allereinfachsten und dabei können uns spezielle Thermostate helfen.
Ja, ich glaube, dass die meisten Menschen so ein bisschen faul sind. Also man stellt so einen Temperaturregler irgendwann mal ein auf 20, 22, 24 Grad und der läuft dann über Wochen und Monate durch und man hat ja gewisse, Lebenszyklen. Also man schläft irgendwie, man steht auf, man ist gar nicht da und das kann man in smarten Thermometern natürlich irgendwie hinterlegen, indem man sagt, also weißt du was, ich stehe morgens um 7 Uhr auf und von 7 bis 8 oder 9 hätte ich gerne eine gewisse Temperatur im Badezimmer oder in der Küche. Dann bin ich meinetwegen arbeiten oder 3 Stunden mit dem Hund raus. Und wenn ich dann nachmittags wiederkomme, dann hätte ich gerne eine höhere Temperatur im Homeoffice, weil ich da sitze. Und am Abend ist vielleicht wichtig, dass im Wohnzimmer diese Temperatur dann etwas höher sein wird. Das halte ich für schlau, dass man sowas macht. Das kann man über eine Smartphone-App oder auch über manuell einstellbare Thermostate ganz gut machen. Wie viel Energie man dadurch spart, kann man jetzt schlecht beziffern. Es sind sicherlich wenige Prozentpunkte, aber so ganz so teuer sind diese Dinger mittlerweile auch nicht mehr, sodass ich das cool finde, diese Thermometer meinem Leben so ein bisschen anzupassen. Und ich würde dann eher so die Smart-Home-Lösung nehmen, dass man wirklich auch zwischen einem Dienstag und einem Sonntag unterscheiden kann und ganz genau weiß, dass ich vielleicht am Dienstag um 7 Uhr im Badezimmer eine höhere Temperatur wünsche, am Sonntag aber eher vielleicht um 9 Uhr, wenn ich das benutze.
Also so Thermostate sind wirklich eine große Hilfe und die gibt's auch immer mal wieder, zum Beispiel beim Discounter. Ein weiterer Punkt war die Dämmung. Hilft natürlich auch.
Auf jeden Fall sollten die Gebäude ordentlich wärmegedämmt werden, weil der Großteil des Energieverlustes geht ja nun über die Außenbauteile verloren, weil eben insbesondere im Winter eine sehr, sehr hohe Temperaturdifferenz zwischen den Innenräumen und der Außentemperatur besteht. Und das Mittel der Wahl ist natürlich, die Bauteile dahingehend zu überprüfen, was man optimieren kann. Als erstes würde man sich vielleicht die Fenster angucken oder zumindest die Verglasung der Fenster, Unterseite der Kellerdecke, wenn man im Erdgeschoss wohnt oder dort ein Familienwohnhaus hat, wo die beheizten Räume überwiegend ja im Erdgeschoss sind. Wenn man ins Obergeschoss geht, kann man sich die oberste Geschossdecke angucken, ob die gegen den unbeheizten und vielleicht nicht wärmegedämmten Dachraum entsprechend wärmegedämmt ist. Ja, und dann wird es teuer, dann kann man nach Einblasdämmungen gucken, nach Wärmedämmverbundsystemen, Dächern neu eindecken. Also sind vor allem im Energieberater einige Dinge ein. Das liegt allerdings dann immer gleich im mehreren 10.000 Euro Bereich. Aber es gibt eben auch günstige Möglichkeiten, die teilweise in Eigenleistung durchgeführt werden können, wo man auch richtig schon bereits Geld sparen kann.
Ja, da sind wir dann natürlich schon richtig tief drin. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück und schauen uns die Heizkörper an.
Also ich würde das immer vor Beginn der Heizperiode einmal die Heizkörper entlüften, weil eben Luft in den Heizkörpern eben kein guter Energieträger ist. Sie kochen ihre Eier auch nicht mit dem Föhn. Luft muss raus. Und wenn die dann entlüftet sind und das Wasser nachgefüllt ist, sollten zumindest die Heizkörper ordentlich funktionieren.
Ja, und wenn wir schon an den Heizkörpern sind, da geht auch noch mehr.
Was eher ein Fachbetrieb machen sollte, ist der sogenannte hydraulische Abgleich. Da werden dann in allen Heizkörpern nochmal neue Ventile eingebaut und eine gewisse Durchflussmenge jedem Heizkörper zugewiesen. Das heißt also, dass jeder Heizkörper genauso viel Wasser bekommt, wie er braucht, um die von ihm erwartete Leistung zu bringen. Das liegt im mehreren 100-Euro-Bereich, lohnt sich aber auch, insbesondere wenn dann später eine neue Heizung gekauft werden muss, sieht der Fördermittelgeber, eben die KfW, das auch vor, dass ein solcher hydraulischer Abgleich durchgeführt wird, weil das eben nochmal so ein Feintuning fürs Heizsystem ist. Kann man aber auch ohne eine neue Heizung machen, da freut die alte Heizung sich genauso drüber.
Ja, damit haben wir schon eine ganze Menge Ansatzpunkte. Einer, der gar nichts mit Energieeinsparen zu tun hat, aber uns persönlich viel bringt, wird oft unterschätzt.
Die meisten Energieberater reden relativ viel über Kilowattstunden und Energieverbrauch, aber die Kosten sind ja das, was die Menschen halt umtreibt. Und dann sollte man in einem der üblichen Vergleichsportale einfach mal schauen, ob man nicht einfach durch einen Wechsel des Energieversorgers eben auch Geld sparen kann. Weil man nämlich seit Jahren schon irgendwie bei den Stadtwerken Hörschimmer ist und will jetzt einfach mal wechseln. Das ist innerhalb von wenigen Minuten möglich. Und dann haben sie möglicherweise 5 oder 10 oder 20%, manchmal sogar mehr Geld gespart, weil sie halt immer noch Gas oder Strom bekommen, aber eben zu einem deutlich günstigeren Preis.
Ja, und das können durchaus mehrere 100 Euro sein, die man da im Jahr spart. Das bekommt auch wirklich jeder hin.
Das geht wirklich in ein paar Minuten. Man muss da seine Daten eingeben, also eine Postleitzahl, damit dieses Vergleichsportal weiß, in welchem Bereich man wohnt, weil es ja nicht überall alle Versorger gibt. Dann gibt man den ungefähren Energieverbrauch der letzten Jahre ein und dann bekommt man eine Übersicht der Anbieter in dem Bereich mit den Preisen. Und dann muss man da mal so ein bisschen hin und her scrollen und mal ein bisschen gucken, wie denn da die Grundpreise und die Arbeitspreise für die Kilowattstunde Strom, Gas oder was man da immer auch vergleicht, liegt. Und dann wird einem quasi der monatliche Betrag als Abschlag angezeigt, den man miteinander vergleichen kann. Da aber bitte Vorsicht, es werden in vielen Verträgen immer im ersten Jahr Boni abgezogen. Das heißt also, die werden natürlich von dem monatlichen Abschlag dann bereits in Abzug gebracht. Man muss dann aber auch gucken, wie sieht dieser Vertrag im zweiten Jahr aus, denn man will ja möglicherweise nicht jedes Jahr wechseln, sondern vielleicht einfach mal sich wieder längerfristig an einen günstigeren Anbieter binden. Und dann macht es Sinn, eben auch über diesen Einjahresbonus Vertrag hinweg zu gucken und zu sagen, nee, also ich möchte auch im zweiten Jahr dann noch einen guten Preis haben. Das wird da manchmal nicht so genau angezeigt. Da bitte einmal ins Kleingedruckte gucken, wie das zweite Jahr dann aussieht.
Oder so wie ich den Bonus mitnehmen und dann wirklich jedes Jahr wieder wechseln. Ich speichere mir in meinem Kalender auf dem Handy ein, wann das erste Jahr rum ist und wann ich dann wieder einen neuen Anbieter suchen muss. Aber selbst wenn ihr nicht ständig wechseln wollt, grundsätzlich lohnt sich mal ein Blick auf verschiedene Angebote. Da ist bestimmt noch Potenzial. Angst muss auch niemand haben, dass da womöglich sogar noch das Gas abgestellt wird, wenn beim Wechsel mal was schiefgehen sollte.
Da passiert gar nichts. Also grundsätzlich ist es so, dass selbst wenn die Übergabe von dem einen zum anderen Energieversorger nicht so gut klappt, weil zum Beispiel irgendeine Frist nicht eingehalten werden kann und dann ist man irgendwie einen Monat aber nicht ohne Versorger, sondern man geht immer in die Grundversorgung. Die ist dann diesen einen Monat mal so ein bisschen teurer. Aber danach wird dann einem mitgeteilt, zu welchem Termin man dann wechselt. Also sagen wir mal, Sie hätten jetzt zum, weiß ich nicht, 1.12. versucht zu wechseln. Das klappt nicht so ganz. Dann wären Sie quasi im Dezember noch in der Grundversorgung bei Ihren Stadtwerken, denen das Netz gehört und dann quasi ab 1. Januar nächsten Jahres dann aber beim neuen Versorger. Sie werden da auch informiert darüber und kriegen dann wirklich für diesen einen Monat mal eine etwas höhere Rechnung, was den Grundpreis und eben den Arbeitspreis für die verbrauchte Energie betrifft. Das macht aber nichts. Also auf keinen Fall geht bei Ihnen irgendwie der Ofen aus oder die Lampe funktioniert nicht mehr. Sie werden immer weiterversorgt.
Ja, das ist ja auch schon ganz beruhigend. Gucken wir jetzt nach dem Heizen und unserem Vertrag, den wir dafür haben, noch was wir beim warmen Wasser sparen können. Das brauchen wir ja nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer und da gibt es auch deutliches Potenzial.
Ja, genau. Also meine Frau und ich haben das vor 2-3 Jahren mal ausprobiert, weil ich immer darüber erzählt hatte, wie schön diese wassersparenden Duschköpfe sind. Und da bin ich in den Baumarkt gegangen, habe 2 Stück gekauft für 20 Euro jeweils, habe die vorhandenen Duschköpfe abmontiert. Dann kommt dieser Sparkopf da oben drauf und die meisten Sparköpfe haben etwa so einen Wasserdurchlass nur von 50% des vorhandenen Duschkopfes. Also da geht wirklich nur halb so viel Wasser durch, indem dann nämlich Luft zugemischt wird. Ich selber habe das überhaupt nicht gemerkt. Also für mich ist das toll. Ich habe nur noch halb so viel Wasser. Bei meiner Frau, die hat langes Haar und sagt, ja, wenn sie sich die Haare gemacht hat und hat ganz viel Schaum da drin und muss das jetzt ausspülen, das dauert dann doppelt so lange. Dann ist es natürlich Quatsch, wenn man doppelt so lange mit halb so viel Wasser duscht. Das ist die gleiche Wassermenge. Von daher war das jetzt für meine Frau nicht so sehr. Grundsätzlich kann man da also richtig Energie sparen, aber eben nicht nur bei der Wassermenge, sondern bitte auch bei der Wassertemperatur. Da auch bitte mal gucken im Keller, wo die Warmwasserbereitung in aller Regel ja stattfindet, müssen das 60 Grad sein, denn ehrlicherweise werden die meisten von uns ja nicht mit 60 Grad warmem Wasser duschen, sondern da wird ja dann am Ventil oder an der Thermostatbatterie dann kaltes Wasser dazu gemischt, dass wir eben 40, 45 Grad irgendwas haben. Das würde für ein Wannenbad auch immer ausreichen. Und dann, wenn Sie elektrische Durchlauferhitzer haben, ist auch ganz wichtig, dass man da auch bei den zum Beispiel elektronischen Kammern diese Wassertemperatur direkt einstellen. Da ist meistens so ein Display dran und da sollten Sie einfach auch mal gucken, dass man das vielleicht maximal auf 38 oder 40 Grad stellt.
Ja, wir haben wohl fast alle die Temperatur ziemlich hoch eingestellt.
Ich weiß, als unsere Kinder klein waren, da haben wir die in die Badewanne gesteckt und da hatten wir so einen kleinen Delfin, da war hinten auf der Rückseite so ein Thermometer dran. Und also das würden Sie keinem Kind antun, dass da irgendwie 45-gradiges Wasser ist. Das braucht kein Mensch. Also da auch bitte darauf achten, dass es ja keinen Sinn macht, das Wasser auf 60 Grad zu erwärmen, um das dann im Badezimmer wieder auf 38 Grad runterzukühlen. Dadurch geht nur unnötig Energie verloren. Ausnahme ist, wenn man einen großen Warmwasserspeicher im Keller hat, wo vielleicht auch mehrere Familien drüber versorgt werden, insbesondere alte Menschen, da sollte man aufpassen. Wenn dazu große Wassermengen in einem Speicher über mehrere Tage stehen, können sich da sehr leicht Legionellen bilden. Also mit der Temperaturreduktion bei größeren Speichern einmal gucken, funktioniert das bei uns oder werden die Menschen dann krank, eben durch das Einatmen der Legionellen beim Duschen.
Also ein bisschen aufpassen ist dann schon angesagt. Trotzdem, auch da ist durchaus Potenzial, um noch ein bisschen was einzusparen. So, und dann geht's an die Wassermenge, die wir verbrauchen. Durch den Wasserhahn fließen bis zu 15 Liter die Minute. Das muss aber gar nicht sein.
Da gibt es zum Austauschen im nächsten Baumarkt auch welche, die haben eben größere Luftmengen dabei. Da muss man mal gucken, was für ein Gewinde man da braucht. Und dann kann man sich da nochmal so einen Sparperlator kaufen, auch eben fürs Händewaschen. Oder für, ja, vielleicht die Küche. Obwohl, bei der Küche macht es eigentlich keinen Sinn, weil wenn Sie einen Liter Wasser brauchen, dann müssen Sie ja keine Luft dazu mischen. Das ist eher was fürs Badezimmer.
Ja, und das heißt, da müssen wir jetzt nicht einen neuen Wasserhahn kaufen. Es muss nur der Kopf vom Hahn ausgetauscht werden. Die gibt es für ein paar Euro, diese Sparperlatoren. Teilweise geht da nur noch die Hälfte der Wassermenge durch. Der Rest ist eben Luft. Das spart zum einen generell schon mal Wasser und eben auch heißes Wasser und damit auch wieder Energiekosten ein. Also wir persönlich haben die zu Hause im Bad und auch in der Dusche. Das ist nochmal eine wirklich einfache Möglichkeit zu sparen.
Fazit.
Es gibt also viele Ansätze, mit denen wir Energie sparen können, um unsere Heizkosten zu drücken. Und nebenbei tun wir auch noch was für die Umwelt. Wichtig ist nur, wir sollten es auch nicht übertreiben mit dem Sparen. Also 16, 17 Grad sollten es mindestens sein, auch in Räumen, die wir gar nicht nutzen. Einfach um Schimmel zu vermeiden und dafür ist auch richtiges und häufiges Lüften wichtig.
Man muss halt die feuchte, verbrauchte Raumluft gegen trockene, kühle, frische Winterluft austauschen. Und aus dem Grunde gilt so als Faustregel 5x5 am Tag, also 5x5 Minuten sollten eigentlich ausreichen. Bitte da richtig querlüften, alle Fenster ordentlich aufmachen, sodass die Luft auch Gelegenheit hat, einmal durch die ganze Wohnung oder durch das Haus zu ziehen.
Ja, 5x5 ist natürlich schwierig, wenn wir den ganzen Tag arbeiten sind. Wichtig ist einfach, wir müssen auf dem Schirm haben, dass es ohne Lüften einfach nicht geht. Wenn ihr Lust auf mehr nachhaltige Themen habt, dann hört gerne auch mal in die anderen Folgen von Zukunft im Ohr rein. In der zweiten geht es zum Beispiel um Balkonkraftwerke. Da gehe ich dann darauf ein, für wen ist so eine Mini-PV-Anlage was und wann rechnet die sich eigentlich?
Radio WMW. Zukunft im Ohr. Der Podcast über die Welt von morgen.